Das Guten Morgen kann ich mir sparen. Ihr habt mich ja schon gesehen von hier vorne. Und der Morgen ist auch bald vorbei. Das Schöne ist, es gibt ja so eine schöne Erfindung. Das nennt sich Zip-Hose. Kennt ihr das? Das ist eine Hose an Tagen, wo man nicht so weiß, wie das Wetter wird. Da kann man die anziehen. Und wenn es dann besonders warm wird, dann kann man aus einer langen Hose eine kurze Hose machen. Mit Zip, Zip, da kommt das Wort. Und dann ist die Hose kurz. Das Tolle für euch ist, und auch für mich wahrscheinlich, ich habe euch heute so eine Predigt mitgebracht. Eine Predigt, die man mitnehmen kann. Und wenn man merkt, das Wetter ist heiß, also sprich, es war heute alles schon recht lange, dann kann man sie zippen und dann macht man aus einer langen Predigt eine kurze Predigt. Das mache ich jetzt heute Morgen mit euch. Lasst euch mal überraschen. Wir leben ja schon in einer spannenden Zeit, oder? Was würdet ihr sagen? Also insgesamt, aber auch als Gemeinde. Ich weiß, einige von euch, die Spannendes erleben. Und spannend klingt ja erstmal sehr aufregend. Aber, wenn wir mal bei diesem Wort bleiben, wenn es spannend, ist es auch nicht nur aufregend, sondern dann ist es auch mit Schmerzen verbunden. Wir erleben vieles ist in Bewegung, im wahrsten Sinne des Wortes, was diesen Monat angeht, auch wir als Gemeinde, wenn wir an unser Gebäude auch denken, vieles ist in Bewegung, Gott ist am Arbeiten, wir merken, er tut etwas Neues und das ist erstmal ermutigend und das ist motiviert, oder? Ja? Sehe ich auch so. Aber gleichzeitig merken wir auch, dass wenn wir uns aufmachen, dass wir Widerstände erleben. Und ich weiß von einigen von euch oder vielleicht sogar einer ganzen Menge, die sind gestresst, denen geht es nicht gut, die sind sogar krank, einige körperlich und andere seelisch. Und ich kann euch wirklich sagen, ich habe so in den letzten Wochen, als Pastor kriegt man ja immer ein bisschen mehr mit, so einige Geschichten von Leuten gehört, die sind wirklich richtig heftig. Und ich weiß, das ist auch der Grund, warum die heute nicht hier sind, teilweise aus körperlichen Gründen. Die brauchen ganz dringend Gebet. Auch da tut Gott echt Tolles. Aber einige Situationen haben sich auch nicht so wirklich verändert. Und das kennen wir ja alle aus unserem Leben, ne? Also wenn wir ganz ehrlich sind, so diese Verpackung, auch wenn man Christ wird, dann ist alles gut, dann gibt es keine Probleme mehr, wir haben keine Sorgen. Das stimmt nicht. Wir können damit anders umgehen und definitiv erleben wir auch immer wieder Bewahrung. Zum Glück wissen wir wahrscheinlich oft gar nicht, wovor Gott uns alles bewahrt hat. Aber trotzdem ist es nicht so, dass wir so unter so einer Käseglocke sind, wo alles, was schwierig ist, was schlecht ist, was herausfordernd ist, was wehtut, von uns abgeschirmt wird. Und von daher will ich mit euch heute mal so ein bisschen diese Frage besprechen, wie gehen wir denn mit dieser Spannung um? Dass wir auf der einen Seite die Zusagen und die Verheißung Gottes haben, die ja wirklich gewaltig sind. Haben wir auch einige von heute gesungen. Das sind gewaltige Zusagen. Aber auf der anderen Seite, auch hier heute Morgen, da bin ich sicher, Leute sitzen haben, die sagen, ja, das singen wir gerade, aber das ist nicht das, was ich gerade in meinem Leben erlebe. Das ist nicht meine Lebensrealität gerade. Ich erlebe Widerstände, ich erlebe Angriffe, ich erlebe Entmutigung. Und ganz besonders für die ist heute der Titel meiner Predigt ist, wirf deine Zuversicht nicht weg. Wirf deine Zuversicht nicht weg. Und dazu wollen wir den Predigttext lesen, der steht im Hebräerbrief, Kapitel 10, Hebräer Kapitel 10, und zwar die Verse 19 bis 25 und dann machen wir einen Sprung und dann lesen wir noch die Verse 35 bis 37. Hebräer 10, ab Vers 19. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen großen, hohen Priester haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Wir machen einen Sprung zu Vers 35. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll, und sein Kommen wird sich nicht verzögern. Ich will noch mal beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort, Jesus. Jesus, und ich danke dir, dass dein Wort wirklich all die Dinge, die uns in unserem Leben so begegnen, berücksichtigt, Jesus. Dass es Zeiten gibt, da geht es uns richtig gut, da haben wir das Gefühl, wir sind Überflieger, alles gelingt uns. Und es gibt auch genau die gegenteilige Zeiten, wo alles irgendwie schief geht, Jesus, wo wir entmutigt sind, wo wir traurig sind, wo wir verzagt sind. Und dann gibt es auch noch die Zeiten, wo es irgendwie so dazwischen ist, Jesus. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist für alle Zeiten, Jesus. Du bist nicht nur ein Gott für die, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Du bist auch nicht nur ein Gott für die, die den Durchblick haben. Du bist auch nicht nur für Gott, die in der Mitte sind, sondern du bist ein Gott für jeden. Und du willst uns da begegnen, wo wir gerade stehen, Jesus. Und du weißt, dass es ganz unterschiedlich ist heute. Wir haben hier Leute heute, denen geht's gut, die fühlen sich gut, die sind ermutigt und voller Freude. Und wir haben die Leute, da ist genau das Gegenteil der Fall. Und bei den Leuten, bei denen ist es irgendwo dazwischen, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du jeden von uns heute Morgen ansprechen willst und dass du uns begegnen willst und dass du uns zeigen willst, wie sehr du uns liebst. Amen. Bei dem Hebräerbrief ist das so, wir wissen nicht so genau, wer den geschrieben hat, da gibt es so ein paar Mutmaßungen zu, darüber wollen wir gar nicht anfangen zu diskutieren. Aber was am Hebräerbrief so ein bisschen die Herausforderung für uns ist, gerade auch nochmal in unserer Zeit, als Bewohner von Norddeutschland, dass der natürlich ganz speziell an eine Zielgruppe geschrieben worden ist, die einen jüdischen Hintergrund gehabt haben. Das heißt, wenn man sich nicht so richtig gut auskennt, dann sind viele Dinge, die da so, über die der Paulus schreibt, da dringt man nicht so richtig durch, die sind so ein bisschen, dass man sich fragt, was meint er denn jetzt damit? Wir haben jetzt heute gehört von irgendeinem Allerheiligsten, einem Hohepriester. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist wahrscheinlich nicht so ganz Lebenswelt, mit der ihr tagtäglich zu tun habt. Von daher wollen wir versuchen, uns das mal so ein bisschen für uns heute zu übersetzen, was denn der Verfasser uns da eigentlich sagen möchte. Er fängt damit an, ich habe das mal, diesen ersten Teil damit überschrieben, mit dieser Aussage, eine neue Welt öffnet sich. Er macht den Hebräern klar, sagt, Leute, es hat sich was verändert. Und ich will euch in Erinnerung rufen, was das ist. Er verweist darauf, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung eine neue Welt für uns geöffnet hat. Eine Welt, die bislang verborgen war und die verschlossen gewesen ist für uns. Und er benutzt ein Bild, und ich habe dieses Bild schon vor einigen Wochen mal in einer anderen Predigt euch schon mal erzählt. Er benutzt dieses Bild von der Bundeslade, die im Tempel hinter dem Vorhang zum Allerheiligsten stand. Ein Ort, wo es klar war, da darf niemand hin. Das war der Ort, da war Gott, da war seine Gegenwart, und es war klar, die einzige Person, die einmal im Jahr dorthin darf, das ist der Hohepriester. Und auch nicht einfach so nach dem Motto, oh, wir haben ja heute schon wieder den 10. ab zur Bundeslade, sondern das war eine lange, lange Vorbereitung. Der hat sich gereinigt, der musste überlegen, sind da irgendwelche Sünden, für die ich noch nicht geopfert habe. Und um ganz sicher zu gehen, trotz dieser intensivsten Vorbereitung, da musste alles perfekt sein, alles picobello sein, lesen wir sogar noch in der Bibel, die sind auf Nummer sicher gegangen, die haben ihn ein Band um sein Fußgelenk gebunden mit einer Glocke dran, und dann standen sie am Vorhang, haben gehört, solange es geklingelt hat, war alles gut. Und wenn das Klingeln aufgehört hat, dann wussten sie, okay, wir haben ein Problem. Irgendwas hat nicht funktioniert in der Vorbereitung. Irgendwo haben wir ein Haar übersehen oder irgendwo war ein Fleck auf dem Gewand oder was auch immer. Der Typ ist tot. Und deswegen auch das Band. Dann konnte man ihn nämlich rausziehen, ohne selber in Gefahr zu raten. Also eine ziemlich heftige Geschichte. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn das die Gegenwart Gottes ist, und ich sage euch heute, ihr seid herzlich eingeladen, kommt in die Gegenwart Gottes. Wie viele Hände da hochgehen würden. Und das versucht halt hier der Verfasser den Leuten klarzumachen. Er sagt, Leute, das hat sich geändert durch Jesus. Er hat uns einen neuen, lebendigen Weg in die Gegenwart Gottes eröffnet. Lebendig, weil Jesus diesen Weg eröffnet hat. Nicht irgendein totes Opfer, nicht irgendein Tier, nicht irgendeine komische Reinigung, sondern Jesus hat diesen Weg für dich freigemacht. Du bist in der Lage, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ein Kind Gottes zu sein. Und er sagt, dieser Weg ist offen. Das ist ja eigentlich die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Wenn die Bibel von Evangelium, von froher Botschaft spricht, dann ist sie das eigentlich im Kern, was sie meint. Das, die Aussage ist, es gibt diese Trennung zwischen Gott und den Menschen nicht mehr, sondern sie ist fort. Der Vorhang ist zerrissen. Ihr habt Zutritt zu Gott. Aber, jetzt kommt diese Aufforderung. Deswegen sagt er, deswegen lasst uns herzutreten. Wir wollen hineingehen an diesen Ort, der jetzt frei ist. Wir wollen hineingehen in diesen Ort, wo wir jetzt Zutritt haben. Weil denken wir mal nach, ich musste so, als ich drüber nachgedacht habe, an den Fall der Mauer denken. Ist ja schon ein bisschen her, ne? Schon 25 Jahre, als die Mauer gefallen ist. Die Mauer, oder 30 sogar schon. Ja. Als die Mauer weg war, war der Weg, wie wir es heute nennen, in die neuen Bundesländer, so neu sind sie jetzt gar nicht mehr, war frei. Für die Berliner war der Weg auf einmal frei. Eine Straße, wo immer ein Wachturm und Todesstreifen und was weiß ich was war, war auf einmal wieder passierbar. Und trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass wir noch immer ganz viele Leute in Deutschland haben, die nie in die neuen Bundesländer gereist sind. Also nur, dass die Mauer weg ist, heißt ja noch lange nicht, dass wir auch dorthin gehen müssen, oder? Und so ähnlich auch hier, nur weil der Weg zu Gott jetzt frei ist, und das ist ja auch das, was wir sehen in unserer Welt, heißt es ja noch lange nicht, dass alle sagen, na los geht's, hin da. Und das kann, das versteht jetzt der Hebräerbriefverfasser nicht so wirklich, warum das so ist, aber er sagt, Leute, warum wartet ihr noch? Kommt, lasst uns herzutreten. Und das ist auch so die Frage heute Morgen an uns. Willst du mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz vertrauen? Denn das ist der Ort, an dem du heil werden kannst, ganz egal, welche Herausforderungen du gerade hast. Welche Frage stellst du, wenn eine Herausforderung oder eine Not in dein Leben hineintritt? Was ist die erste Frage, die du stellst oder vielleicht auch die letzte? Ganz oft, seien wir mal ehrlich, ich kenne das auch von mir, stellen wir diese Frage, warum ich? Oder Gott, warum hast du das zugelassen? Wie kann das sein? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich kann das verstehen, dass wir diese Frage stellen. Und es ist auch in Ordnung, wenn wir so anfangen, aber wir sollten da nicht stehen bleiben. Wie wäre es denn mit der Frage mit Gott, was hast du vor? Was steckt denn da drin? Da steckt da drin, dass uns klar ist, dass Gott mit der Not und dem Problem, in dem wir stecken, uns nicht alleine lässt, dass das nicht das Ende ist. Es gibt ja so einen schönen Spruch dazu, ich weiß gar nicht, ob ich ihn gerade zusammenkriege. Wenn du denkst, irgendwie es ist das Ende, dann ist es noch nicht oder so ähnlich. Genau, am Ende ist alles gut und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. So war es, genau. Das ist definitiv, kann ja auch ein bisschen komischer Spruch sein, aber im Endeffekt ist es tatsächlich das, was für uns als Kinder Gottes gilt. Am Ende wird alles gut sein. Und wenn in deinem Leben gerade noch nicht alles gut ist, dann lass es dir sagen, du bist definitiv noch nicht am Ende. Also lass uns doch mit dieser Haltung an die Herausforderungen in unserem Leben und auch an die Herausforderungen, die wir als Gemeinde haben, gehen. Und wie trittst du diesen Herausforderungen entgegen? Trittst du ihnen alleine entgegen oder trittst du ihnen entgegen an der Seite des allmächtigen Gottes? Und jetzt sagst du, Moment, das ist ja nicht meine Entscheidung. Doch, es ist deine Entscheidung. Gott hat gesagt, ich werde alle Zeit mit dir sein. Und wenn wir das gerade nicht erleben, ich rede jetzt nicht von Gefühl, das kann manchmal so, mal so sein, aber wenn wir es nicht erleben, dann ist es nicht, weil Gott dich im Stich gelassen hätte. Sondern Gott will mit dir den Herausforderungen deines Lebens entgegentreten. Und das macht den riesigen Unterschied. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Ab Vers 24 wird hier geschrieben, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt euch einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr nahe rückt. Spornt euch an. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr dieses Wort hört. Ich hatte gleich eine Assoziation und habe gesehen, ich hatte auch recht damit, seinem Pferd die Sporen geben. Ne? Kennt ihr das, so diese... Machen wir das? Uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Taten? Andere Entsprechung für Ansporn wäre antreiben, anfeuern, jemanden einen Ansporn geben. Und ich möchte euch erinnern, wir haben ja eine Vision als Gemeinde, ein Ziel, und da sagen wir unter anderem, wir wollen die Bedürfnisse in unserem Umfeld erkennen und ihnen in der Liebe Jesu begegnen. Wann hast du denn das letzte Mal jemanden motiviert, genau in diesem Sinne? Und mit motivieren meine ich nicht, dass du über irgendwas gemeckert hast, was nicht funktioniert hat. Das ist kein Motivieren. Sondern wo du gesagt hast, du bist richtig gut drauf. Gott will dich gebrauchen. Er hat was vor mit dir. Und da ist doch eine Situation, da kannst du einen Unterschied machen. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Natürlich nicht unbedingt in den Worten, aber so in dem Sinne. Wo du jemandem was zugesprochen hast, du gesagt hast, ich sehe was in deinem Leben und Gott will dich gebrauchen. Oder andersrum, wann ist dir das letzte Mal passiert? Und ich vermute mal, dass der ein oder andere jetzt gerade Probleme hat, sich zu erinnern. Und das zeigt uns, dass wir da noch Mangel haben. Wir werden hier mutig, spornt euch gegenseitig an zur Liebe und zu guten Taten. Motiviert euch, also nicht in dem Sinne, das funktioniert hier alles nicht. Alles so schwierig, sondern in dem Sinne wirklich zu ermutigen und zu sagen, Gott will was mit dir machen, Gott will was mit uns machen. Es ist so einfach, über Dinge, die nicht funktionieren, zu meckern. Und wenn wir meckern, dann steckt ganz oft die Haltung darin, eigentlich, das wird sowieso nichts. Das ist ja so eine ganz spannende Geschichte, das Volk Israel in der Wüste, das war immer das gleiche Muster. Irgendwas klappte nicht, ganz egal, wie viel sie mit Gott erlebt haben. Und dann haben sie gemeckert und Gott hat dann Gnade geschenkt. Es ist ja irgendwie, dann hat es irgendwelche Konsequenzen, unangenehme Art manchmal noch gegeben. Und dann hat Gott ein großes Wunder getan, alle waren happy und haben sich gefreut. Und dann war eine kurze Zeit vergangen, dann waren sie wieder am Meckern. Und wir lesen das und denken vielleicht, wie doof sind die eigentlich? Warum sehen die nicht, was Gott Gutes in ihrem Leben tut? Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es nicht oft in unserem Leben ganz ähnlich? Wie schnell vergessen wir, was Gott in unserem Leben tut und schauen auf das, was gerade nicht funktioniert. Wenn ich jemanden ansporne, wenn ich jemanden motiviere, dann habe ich die feste Erwartung, dass er oder sie in der Lage ist, die Herausforderung zu meistern. Sonst würde ich es ja gar nicht machen. Wenn ich jemanden motiviere, wenn ich anfeuere, denken wir an Sport, jetzt ist ja bald Fußball-WM, wenn wir für unsere Nationalmannschaft sie anfeuern, jubeln, selbst wenn es vom Fernseher ist, wo man sich eigentlich klar machen sollte, das kommt wahrscheinlich nicht so ganz an bei ihnen. Aber dann haben wir irgendwie diese feste Erwartung, die kriegen das hin, die Jungs. Und in dieser Erwartung dürfen wir uns gegenseitig anspornen. Mit diesem Zutrauen und Vertrauen, das kannst du schaffen. Gott will dich gebrauchen. Wenn ich jemanden ansporne, dann betrachte ich nicht mehr das Ganze von außen. Dann ist es nicht mehr ein Ihr, sondern dann werde ich selber ein Teil davon. Es wird zu einem Wir. Es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig mehr ermutigen. Du schaffst das. Das soll so eine Aussage sein, die wir uns gegenseitig zusprechen. Auch das. Wann hat das letzte Mal jemand das zu dir gesagt? Mehr oder weniger in diesen Worten. Du schaffst das. Du kriegst das hin. Wir sind echt schlecht da drin. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen an unserer Kultur, das uns gegenseitig zuzusprechen. Wir sind viel besser in, das ist schwer, das weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen. Aber wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit seinen Leuten umgegangen ist, das war so die Botschaft, die er ihnen mitgegeben hat. Und manchmal kann man sich fragen, ist ja ein bisschen unrealistisch, Jesus, mit was für Erwartungen du da rangehst. Und im Endeffekt hat er aber recht gehabt. Wir gehen noch mal ein paar Verse weiter. Ab Vers 35. Werf dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll, und sein Kommen wird sich nicht verzögern. Also hier nochmal diese Zusage an uns, gib nicht auf. Gott hat einen Plan mit dir, er wird sein Versprechen erfüllen. Und ich möchte einfach dich ermutigen heute, nimm das doch mal wirklich als eine persönliche Zusage für dein Leben. Bei Gott gibt es keine Lieblingskinder. Oder es gibt ganz viele Lieblingskinder, nämlich alle. Also so oder so könnt ihr es betrachten. Das ist nicht irgendwie, das gilt für alle, aber für mich leider heute nicht. Sondern das sind Zusagen, die er macht. Er hat einen Plan mit dir und er wird kommen zur richtigen Zeit. Gott wird kommen und deine Situation vollkommen verändern. Und ihr wisst, wir werden ja heute Nachmittag auch drüber reden, wir suchen ein neues Gemeindegebäude und wir suchen da ja schon lange danach, seit 5 Jahren. Also vom Menschlichen müsste man sagen, das ist unrealistisch, dass wir das hinkriegen. Jetzt haben wir nur noch bis März Zeit, wir haben ja schon die ganze Zeit gesucht, ein bisschen intensiver jetzt vielleicht. Das ist unrealistisch. Macht keinen Sinn, weiter zu suchen, weil wie soll das funktionieren? Aber Gott ist nichts unmöglich. Oder? Und es ist manchmal leichter, das so für so allgemeine Situationen, die eine größere Gruppe betreffen, zu sagen, in unserem eigenen Leben wird es ein bisschen schwieriger. Wenn wirklich so richtig heftige Sachen uns begegnen. Aber manchmal reichen auch schon die kleinen, dass wir sagen, wie soll das funktionieren? Das wird nicht klappen. Für ihn ist es ein leichtes, uns ein neues Gebäude zu schenken. Und für ihn ist es auch ein leichtes, dich zu heilen, dir das zu geben, was du jetzt gerade brauchst. Aber das, was wir brauchen, und das gefällt uns nicht, haben wir eben gehört, was brauchen wir? Wir brauchen Geduld. Schlimmes Wort, oder? Geduld. Meine Kinder mögen das gar nicht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich mag das auch gar nicht. Vielleicht kennt ihr dieses Gebet, bitte Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Aber wir werden ja mutig, es wird gesagt, das, was ihr wirklich braucht, das ist Geduld. Gott wird kommen, er wird eingreifen und das möchte ich dir einfach zusprechen für deine Situation. Ich kenne jetzt längst nicht jede einzelne Situation, aber ich möchte dir das zusprechen auch für uns, die wir jetzt gerade auf der Suche sind als Gemeinde. Wir brauchen Geduld. Und Geduld heißt nicht, das wollen wir uns auch nochmal klar machen, wir setzen uns hin und warten darauf, dass Gott uns à la Schlaraffenland die gebratenen Hähnchen in den Mund fliegen lässt, sondern wir dürfen schon aktiv sein und unsere Verantwortung wahrnehmen, also in unserem persönlichen Leben als auch in der Gemeinde. Aber trotzdem gleichzeitig in dieser Gewissheit, Gott wird uns nicht im Stich lassen. Also lasst uns nicht ausbrechen, das ist so leicht zu sagen, okay, ich gebe jetzt einfach auf oder ich versuche das jetzt irgendwie so zu lösen, dass ich eigentlich nicht damit zufrieden bin. Lasst uns nicht ausbrechen, sondern lasst uns dranbleiben, damit Gott seine Zusage wahrmachen kann. Und deswegen auch das, was Predigttitel ist und auch da eben geschrieben worden ist, ich sage es noch ein bisschen drastischer, werf deine Zuversicht oder werf dein Vertrauen nicht auf den Müll. Wegwerfen ist ja nichts anderes als auf den Müll werfen. Und es ist so leicht, wenn wir irgendwie die Erfahrung und sagt, irgendwie hat sich doch noch nichts getan, irgendwie passiert nichts, zu sagen, es hat doch keinen Sinn. Und ich möchte uns einfach heute ermutigen, gemeinsam mit diesen Versen, dass Gott uns sagt, gib nicht auf, werf deine Zuversicht nicht weg, wirf dein Vertrauen nicht weg, sondern Gott wird deine Treue belohnen. Und wenn wir jetzt noch Zeit gehabt hätten, jetzt kommen wir gerade an die Stelle, wo ich die Hose kürzer mache, wenn wir jetzt noch Zeit gehabt hätten, dann hätte ich euch was jetzt von Josaphat erzählt. Wem das interessiert, 2. Chronik 17 bis 20 steht das, vielleicht mache ich auch nochmal eine andere Predigt draus. Der hat genau das erlebt. Der stand vor einer unmöglichen Situation, nicht nur persönlich, sondern auch mit seinem Volk, wo man einfach sagen musste, wo er nicht nur sagen musste, sondern sie haben es auch gesagt, wir haben gesagt, Gott, wir haben keine Kraft. Das ist unmöglich, wir können diese Situation nicht meistern. Aber eine Entscheidung haben sie getroffen. Sie haben gesagt, wir wollen zusammenkommen, wir wollen beten und wir wollen gemeinsam auf Gott vertrauen, dass er etwas verändern wird. Und dann haben sie noch eine Sache gemacht, sie sind zusammengekommen, sie haben vertraut und sie haben angefangen, Gott in dieser Situation die Ehre zu geben. Und auf einmal hat sich alles verändert. Dieser übermächtige Feind, der ihnen entgegenstand, auf einmal war besiegt. Und sie haben nicht einen Handschlag getan. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, dass sie losgezogen sind in einen Krieg, von dem sie von vornherein wussten, den können wir nur verlieren. Und als sie Ausschau gehalten haben, steht dort, haben sie gemerkt, der Feind war besiegt. Das könnte man sich jetzt ganz genau angucken, das ist eine spannende Geschichte, die Zeit haben wir nicht, aufgrund der kurzen Hose. Aber ich will einfach nochmal als Beispiel das reinbringen und ihr dürft es euch gerne anschauen und wie gesagt, vielleicht kommt es ja doch nochmal in der Predigt zum Tragen. Werfe deine Zuversicht nicht weg, denn sie ist ein Geschenk Gottes. Und wenn, und das weiß ich, das kann ja auch zutreffen, wenn du jetzt sagst, na gut, da ist nicht mehr viel wegzuwerfen, kann ja sein, die ist schon lange flöten gegangen, mir meine Zuversicht, dann will ich dir sagen, wenn du sie verloren hast, dann möchte Gott dich heute neu beschenken. Und von daher möchte ich euch bitten, das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen, steht doch mal gemeinsam mit mir auf. Und ganz egal, was auf dich gerade zutrifft, dass du sagst, ich bin eigentlich zuversichtlich, ganz egal, welche Situation es gerade betrifft oder die verschiedensten vielleicht sogar, dann hol dir von Gott einfach Stärke, auch dran zu bleiben. Und wenn es gerade Situationen in deinem Leben gibt, wo du sagst, ich habe das Gefühl, meine Zuversicht, die geht mir langsam verloren oder sie ist vielleicht schon weg, dann möchte Gott dich einfach heute neu beschenken. Und das darfst du dir einfach ihm von dir schenken lassen. Und in diesem Sinne möchte ich einfach gemeinsam mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Jesus, ich danke dir, dass du so viel für uns getan hast, Jesus. Und das ist der Grund, warum wir heute hier gemeinsam stehen dürfen, Jesus. Jesus, danke dafür, dass du uns einfach Zutritt verschafft hast in die Gegenwart Gottes, Jesus. Dass wir ohne Angst, Jesus, und ohne eine ganze Liste von Vorschriften und Regeln, die wir alle ins Detail erfüllen müssen und eigentlich doch gar nicht können, zu dir kommen dürfen und einfach wissen dürfen, wir sind Kinder Gottes. Wir sind geliebt, wir sind wertvoll. Jesus, ich danke dir für all die, die heute Morgen hier stehen und die sagen, ich bin eigentlich gerade ganz zuversichtlich. Ich schaue der Zukunft zuversichtlich entgegen. Ganz egal, ob es ihr persönliches Leben ist oder was unsere Gemeinde angeht. Jesus, ich danke dir einfach für diese Zuversicht, die du uns geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir sie behalten, dass wir weiter auf dich schauen, Jesus. Aber Jesus, du siehst auch die, denen es gerade nicht gut geht, Jesus. Die echt zu kämpfen haben. Die vielleicht tatsächlich sogar sagen müssen, ich habe meine Zuversicht verloren. Ich habe eigentlich jetzt für diese oder jene Situation keine wirkliche Hoffnung mehr, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du auch gerade diesen ganz besonders heute Morgen begegnen möchtest, Jesus. Dass du sie ermutigen möchtest, Jesus. Dass du ihnen ganz neu einfach den Blick schenken möchtest, den du auf ihre Situation hast. Du, der allmächtige Gott, dem nichts unmöglich ist, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, in dem Sinne, wie wir es heute gehört haben, Jesus. Du hast uns nicht als Einzelkämpfer in diese Welt gestellt, sondern gemeinsam dürfen wir einfach vorwärts gehen und dein Reich bauen. Und wir wollen genauso, wie wir es heute gelesen haben, wollen wir uns gegenseitig ermutigen, wollen wir uns anspornen, Jesus. Dass wir das gebrauchen, was du uns geschenkt hast. Uns gegenseitig anspornen zu guten Taten und zur Liebe, Jesus. Und du siehst, dass wir da teilweise echt noch Mangel haben. Wir sind gut darin zu meckern, aber wir sind schlecht darin, ganz oft uns gegenseitig zu ermutigen und einfach das hineinzusprechen in das Leben gegenseitig, was du uns geschenkt hast, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du da einfach, da wo wir es brauchen, uns einfach eine neue Sicht schenkst, dass wir anders miteinander umgehen, dass wir wirklich merken, dass was richtig ist und dass wir auch das wahrnehmen. Einfach den Auftrag, den du uns gegeben hast, uns gegenseitig zu ermutigen, Jesus. Danke für deine Nähe, danke für deine Gegenwart, danke, dass du jedes Problem, was jetzt gerade da ist, dass du es siehst, dass du es kennst, dass du es auch früher oder später lösen wirst, aber dass du jetzt gerade in diesem Moment vor allen Dingen unsere Sicht darauf veränderst und uns zeigst, wie groß du bist und dass du immer für uns bist, Jesus. Amen.